Vorpass, der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hi.
Hallo und herzlich willkommen. Six Nations war am Wochenende, unter anderem Deutschland hat am Wochenende gespielt. Also es gibt auf jeden Fall einiges an Inhalt und deshalb sind Big G und ich wieder da mit unserer Bauchgefühl und Meinung. Also weniger jetzt die Hot Takes, mehr nachdem wir in Ruhe die Spiele Revue passieren lassen hatten. Big G, wie geht's dir? Wie steht's alles? Gibt es Schnee bei dir?
Donald, mein Bester. Nee, also Schnee liegt hier keiner mehr, aber ich war am Wochenende weit in den Alpen und da war es arschkalt und es hat geschneit, aber hier in München liegt kein Schnee und ich habe auch sonst hier in dieser Stadt schon länger keinen Schnee mehr gesehen, aber das ist wahrscheinlich in Berlin anders, weil Leute noch nicht mal rausfliegen konnten nach Rom, oder?
Ja, genau, also die BR war gesperrt, ja.
Okay, und dann sind Leute mit dem Auto von Berlin nach Rom gefahren, um sich dieses Spiel anzuschauen.
Exakt, ja, exakt.
War bestimmt eine super schöne Erfahrung, oder?
Ja, bestimmt. Muss ich mal nachfragen, wenn ich die zunächst sehe. Aber ja, bestimmt trotzdem. Also freut man sich. Bestimmt die Rückreise hart, aber ja, so ist es halt manchmal.
Okay. Ja, wollen wir direkt einsteigen?
Genau, du hattest jetzt so ein bisschen Zeit. Du wolltest halt anfangen mit Statistiken und so weiter und so fort. Aber ich stelle dir mal so ein paar Fragen zu sehen, wie tief du dich in den Statistiken seitdem gelesen hast. So,
Ja, welches Spiel?
Kritik an der irischen Mannschaft war Plan A, war so Kicks, Contestable Kicks. Und das ist nicht so aufgegangen. Wie viele Kicks hatte Frankreich?
Beide hatten die gleiche Anzahl von Kicks, glaube ich, oder?
Mhm.
Und es waren aber andere Kicks, mein Freund. Also ich hatte das Gefühl, dass der irische Gameplan war, aus der,
okay,
von der
dann
eigenen...
stelle ich die Frage mal anders. Wie von den, also 39 ist die Antwort auf beide Mannschaften. Und von den 39, wie viele hatte Irland selber dann zurückerobert, quasi von den Contestable Kicks?
Wie viel hat, nein, ich kenne die Statistiken nicht, aber ich habe das Spiel natürlich gesehen. Wie viel hat Irland zurückerobert? In absoluten oder in relativen Zahlen? Also wenig ist, glaube ich, die Antwort.
Genau, 4 ist die Antwort. Und genau, also insgesamt waren hat daraus 80 Kicks. Was war quasi im Schnitt so plus minus? Also 80 Kicks waren in dem Spiel. Was war der Schnitt in den Autumn Internationals so plus minus? Denkst du weniger oder mehr? Oder?
Weniger.
Ja, um einiges weniger. Also eher so um die 50 rum, 55.
Insgesamt 50, ja, okay.
Genau, also um einiges weniger. So, worauf will ich hinaus? Also das Spiel, Rugby als Spiel an sich, hat sich teilweise wegen Wetterbedingungen etc., aber sich verändert. Und diese Contestable Kicks ist letzten Endes auch so eine Taktik, was halt auch schon bei Irland da war. Am Ende, wenn wir halt diese Hot Take hatten, war es hat viel gekickt, danach hat es nicht geklappt, trotzdem weiter gekickt. Aber das ist halt in dem Sinne nichts Neues. Es hat einfach so ein bisschen mehr geklappt bei Frankreich. Ob das einfach an der Technik der Leute lag, das wurde halt kräftig untersucht in Irland und so weiter und so fort. Aber man kann auf jeden Fall widerlegen, dass es halt irgendwie nur Irland gekickt hat. Beide Mannschaften waren dran. War einfach profitabler für Frankreich am Ende. Jetzt, nachdem du sonst wenig von dem Emotionalen weg bist.
Ich vom Emotionalen weg, okay, ja.
Exakt, exakt. Genau, woran jetzt lag's, dass Frankreich so deutlich gewonnen hat oder dass Irland so deutlich verloren hat?
Naja, Farrell hat es schon in der Post-Match-Konferenz oder woanders, glaube ich, gesagt, playing with intent, dass, also mit Absicht spielen, hört sich jetzt erstmal nach so einer geflügelten Phrase an und nach einer sehr allgemeingültigen Phrase. Aber das kann man sowohl auf den Angriff als auch die Verteidigung beziehen. Und in der Verteidigung hatte ich das Gefühl, die Leute oder nicht das Gefühl, sondern haben es auch gesehen, dass die Leute in den Tackles abgetropft sind. Also eigentlich ein super Tackler wie Jameson Gibson-Park, der auch echt, ich kann mich noch erinnern, wie ich ihn gelobt habe letztes Jahr für irgendwelche Cover-Tackles noch. Ich weiß nicht, in welchen Spielen es genau war, ob jetzt für Leinster, Irland oder Lions. Auf jeden Fall, der ist, also der und einige andere sind entweder bei den Tackles komplett abgetropft und die Franzosen sind einfach weiter durchmarschiert. Oder selbst wenn man getackelt hat, ist man immer noch weiter nach hinten gegangen. Das heißt, deine Gainline geht immer weiter nach, also die Dings wird verschoben. Die Franzosen kommen über die Gainline drüber, deswegen macht es dann viel schwieriger zu verteidigen. Und das ist in der Verteidigung, ne, schon blöd, wenn man in Frankreich spielt, denke ich. Wenn man dann halt so ein bisschen lackluster, so ein bisschen lustlos in der Verteidigung agiert und die über einen mehr oder weniger rübergehen und auch sehr schnell spielen. Haben halt eine sehr dynamische Backrow gehabt, alle nicht die kräftigsten Jungs, aber die haben halt sehr schnell gespielt und sind immer auf den Beinen geblieben. Und das hat man auch an der Statistik Post-Contact-Meters halt gesehen, die halt doppelt so hoch ist. Ne? Also Post-Contact, Kontakt, bleibst auf den Beinen und gehst dann immer noch weiter durch. Das ist doppelt so hoch gewesen oder fast doppelt so hoch wie bei Irland. Und das ist für mich eine der Sachen. Ja, und Exit-Kicks, ich glaube, der eine Versuch ist direkt. Prendergast hat nicht ins Ausgekickt, ne? Mit diesem, wo er den 50, 22 verhindern wollte. Der Ball landet nicht im Aus und daraus entsteht dann der erste oder zweite Versuch. Also es sind nicht nur die Kicks, die Contestable Kicks, sondern auch die Exit Kicks, die genauso wichtig sind. Und das sind schon nur zwei Sachen. Dann fehlt im Angriff, glaube ich, ein bisschen die Kreativität. Ballhandling Skills waren nicht so da und das sind halt die 10, 20%, die dann fehlen, ne? So einfach in Anführungszeichen ist es, ne?
Ich glaube, ich habe, also falls ihr kennt Bernard Jackman, der ist halt in Irland oder im Fernseher auch oft oder viele verschiedenen Medien war auf jeden Fall verfügbar. Aber sein Gefühl ist quasi auch so ein bisschen, deshalb habe ich gefragt nach den Richtungen von den Kicks und solches. Sein Gefühl ist halt nach, dass Irland noch nicht so sozusagen auf dem Level oder auf dem modernsten Level sind von wo entwickelt sich Rugby halt so hin. Und da hat zum Beispiel Frankreich etwas den Vorsprung oder Vorteil, unter anderem, indem das quasi dieses Spiel, wie wir es jetzt erlebt haben, mit extrem viel taktisches Kicken, wird sich halt so weiterhin so entwickeln. Also zum einen will man halt nicht unbedingt den Ballbesitz haben oder nicht so unter Druck Ballbesitz haben. Und zum anderen aus diesen Contestables will man irgendwie trotzdem, dass es halt so teilweise 50-50 ist, mehr so 51 für sich, 49 für den Gegner so schaffen, indem man einfach taktisch aufstellt. Und das Beispiel dafür, was halt auch jetzt stark funktioniert hat, ist quasi, dass man Penault nicht nominiert hatte, sondern Adesokwe auf Ecke gestellt hat. Und der war extrem, entweder in der Defense oder im Angriff bei den Kicks war er extrem halt gut. Also hat er auf jeden Fall seine Aufstellung halt quasi, hat sich gelohnt. Und du hattest ja den Punkt mit den Tackles, ne? Also oft sagen wir oder viele Leute, die besser im Rugby sind als wir oder mehr sich auskennen, sagen, hat dieses Miss-Tackles kann sich so ein bisschen täuschen, weil Ring Rose zum Beispiel macht immer so einen Tackle, misst den Tackle, aber schiebt der Verteidiger nach innen, da wo halt mehr Verteidigung ist und solches. In diesem Fall war es halt Miss-Tackles und die Tackles, die completed waren oft so zweimal Tackles, wo Frankreich trotzdem den Offload geschafft haben. Und das ist einfach extrem gefährlich. Du hattest ja ein bisschen gesagt, Angriffsspiel. Ich glaube, das ist einfach schwer zu sagen, was der Angriffsspiel von Irland war, außer diesen Kicks. Weil indem man einfach kaum die Bälle zurückerobert hat, könnte man nicht so beweisen, was haben die für Ideen und Kreativität, im Angriff. Ist halt so noch so ein bisschen das Thema. Wir werden halt so abwarten, wie hat Irland jetzt gegen Italien spielt. Aber wie wollen die jetzt zukünftig sich aufstellen? Also das Spiel an sich, Rugby hat sich weiterentwickelt und Irland ist vielleicht so ein bisschen stehen geblieben in diesen viele Optionen, viel im Angriff, viele Optionen sozusagen anzubieten und irgendwie nicht so eine Kreativität, vielleicht einfach so ein bisschen so ein Mahnen nach Zahn teilweise.
Okay.
Und das ist das, wo ich das schwierig sehe. Frankreich Also, es hat sich für mich, also für die Leute, die etwas länger Rugby schauen, es hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie spät 90er, Anfang 2000er Frankreich gegen Irland, weil man hat damals einfach lose zu deren Hintermannschaft irgendwie gekickt oder irgendwie lose im Turnover sozusagen hat der Frankreich angegriffen und hat einfach auch jede Gelegenheit zu einem Versuch gelegt. Also, ich will halt nicht sagen, dass Frankreich nicht gut gespielt haben, aber es sah so aus, als ob sie halt kaum arbeiten müssten für die Punkte, die die hatten. Und wenn wir dann ehrlich sind, 29-0 stand es. Eigentlich sind die runter vom Gas und da kam Irland halt zurück. Und das ist das, was mir so am meisten Angst macht, weil ich glaube, eine andere Mannschaft wäre halt nicht vom Gas runtergekommen und dann hätte einfach weiterhin so Druck gemacht. Und ich glaube, vielleicht wäre es eine bessere Erfahrung oder Learning für Irland gewesen, wirklich so ein bisschen mehr Humble Pie zu essen, weil einige Leute hängen halt fest und sagen, naja, wenn Irland da in dem Moment auf 21 gekommen, Punkte gekommen wären, was halt möglich war mit diesem Disallowed-Try oder so. Und solches, dann wäre es 29, 21, na, man weiß halt nicht. Und ich glaube,
Ah,
das ist
okay.
halt irgendwie so eine Ausrede. Also ich glaube, so leid es mir tut, wäre es halt besser gewesen, wenn Irland deutlich diese Packung bekommen hat. Vielleicht einfach 29-0 wäre halt schmerzhaft gewesen, aber da hätte man einfach keine Ausreden finden können. Und ich glaube, so manche Leute und manchen Spieler, das, wo ich mir am meisten Angst habe, bleiben halt dabei. Also es gibt, wenn wir durch die Mannschaft gehen, zu viele Leute, die einfach gar nicht geliefert haben. Und jetzt, du würdest da sagen, über den Zenit, aber es hat mit dem Alter nichts zu tun, hat einfach mal die schätzen diese grünes Trikot nicht mehr. Also die Wertschätzung ist ein bisschen abgerutscht, meines Erachtens.
Ja, aber hat Irland genügend Spieler, die da noch reinkommen können? Also du sagst, ich wollte eigentlich hier mit dem Positiven noch weitermachen. Ich wollte eigentlich noch schauen darauf, hey, Donald, was sind denn die positiven Sachen von Irland? Also Frankreich hat 6 Leute ausgewechselt in der 49. Minute, dann hat man 10 Minuten später und 12 Minuten später ein, zwei Versuche erzielt. Wie sagst man, es hätte sogar noch mehr sein können. Und eigentlich wollte ich ein bisschen das Positive
Ja,
rausstellen.
jetzt
Danke.
können wir das Positive ist nur von Frankreich zu sehen. Also, wenn du nach dem Positiven aus dem irischen Aspekt guckst, ist es, ist hat, wüsste ich halt nichts, was das so ist. Wir hatten Kean Prendergast gesehen, der hat ein relativ gutes Spiel geliefert für die kurze Zeit, wo er drauf war. Im Gedränge sind wir halt stabil geblieben, da ist irgendwie nichts gewonnen,
Ja,
nichts verloren. In der
das
Gasse
stimmt.
genauso. Also, wo vorher viele Leute gedacht haben, puh,
Ja.
Gasse, Gedränge, da werden wir das Spiel komplett verlieren. Das ist halt nicht so gewesen, das Spiel ist woanders verloren. Also, das ist halt ein Positiven. Wir haben gesehen, dass Leuten, die nicht unbedingt in Anführungszeichen erster Wahl sind, geliefert haben. Aber, ne, das ist halt der Punkt, was man mitnimmt. Wir haben gesehen, dass die Leuten, die Weltklasse sind, nicht auf dem Level sind. Also Cillian Dors war hat gar nicht sein Self sozusagen. Ringrose, Gibson Park hat wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel abgeliefert. Tyke Byrne war hat nicht auf dem Level, wo wir das benötigen. Sheehan war komplett anonym in dem Spiel. Joe McCarthy, Penalty Machine, also es erinnert mich an
Ja, der
dich
hatte wieder
einfach
ein, zwei
sozusagen.
Aussetzer, ne? Also
Genau,
wirklich,
das ist so, wie du
ja.
in deiner Mannschaft spielst, aber es gibt keine Konsequenzen. So wie genauso, also jetzt ohne, ne, du sammelst gerne so gelbe Karten, ist auch okay. Aber wenn wir mehr Auswahl oder wenn deine Mannschaft mehr Auswahl hatten, würden die sagen, ey, Big G, sorry, jedes Spiel, was du halt spielst, sammelst du gelbe Karten. Zum einen, das ist 10 Minuten, wo wir im Unterzahl sind. Und zum anderen, die Straftritte, die du halt weggibst dort, sind nicht in Anführungszeichen gerechtfertigt. Und Joe McCarthy, es
Ja,
tut mir
das.
leid, hat einfach jetzt bewiesen, in jedem Spiel hat er
Ja.
so ein Brainfade und das ist nicht erklärbar. Also diesen Straftritt, was er weggibt. Zum einen, diesen Straftritt ist halt eindeutig. Zum anderen, er wusste, dass die angesammelt haben viele Straftritte. Das
Ja.
heißt, er weiß, nächstes Straftritt ist gelbe Karte. Und er macht es trotzdem. Der Cause and Effect oder der Risk-Reward von dieses Ding ist, wenn in 1% der Maler der Schiedsrichter sagt, okay, Ball war draußen, play on,
Ja.
was gewinnt man dadurch? Man hat den Ball, klar, aber dann wirst du noch getackelt und dann spielt man und kickt man hart weg. Da hat man nicht genug gewonnen, also was man verloren hat, indem man im Unterzahl spielt und nochmal die Penalty Count höher wird. Also, das sind so Sachen, deine Frage bezieht sich halt darauf, was ist positiv rauszunehmen. Also, positiv wäre jetzt rauszunehmen und das ist, deshalb habe ich gesagt, vielleicht wäre es besser, wenn es bei 29-0 geblieben wäre, dass es keine Ausreden gibt. Also,
Ja.
Farrell kann halt nicht sagen, oh, toll, Joe McCarthy, er hat viel gebracht, große Dude, Big Push und so weiter. Nee, das ist es halt nicht. Das kannst du nicht rechtfertigen. Also es müsste jemand geben, der da klopft an der Tür und sagt, sorry, McCarthy ist schon seit länger nicht in Form, der ist länger verletzt gewesen, kam verletzt zurück, hat es nicht auf dem alten Form gewesen, er ist nicht der Dude, der diesen Breakthrough-Jahr gehabt haben, dann müsste halt jemand anders dastehen. Und das der Punkt, den du halt fragst, wer klopft da an? Momentan ist es gerade mit so großem Druck nur Edogbo, der ist halt quasi relativ neu, unerfahren, aber theoretisch müsste der Case für ihn und James Ryan viel stärker sein. Also für mich
Stark,
wäre
ja,
es
genau. Also,
positiver daraus
ja.
zu sagen,
Cut.
gegen die Teilen, sorry Joe McCarthy, 23 bis hart nicht dabei, weil wir haben eigentlich mit Ryan ein passender Ersatz gefunden, der hat sich gut im Spiel eingefunden, der hat ein bisschen Tempo reingebracht, der hat den Hit bei Jalibert gemacht. Ich will halt nicht sagen, ob es gut oder schlecht war, aber er hat gesehen, okay, ich werde den Typ eine geben, ob es, ne, also 50-50 war oder nicht. Frankreich war nicht happy. Ich glaube, das Timing war okay, aber umgedreht würde ich halt heulen wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, er hat quasi dieses Momentum hat quasi mit reingebracht oder diese mit reingebracht. Und das sind Leute, wo ich sage, das kannst halt nicht, das kannst halt nicht rechtfertigen. Also und du kannst halt nicht sagen, es gibt niemand, der den Platz hat will. Und genauso ist es halt bei Ringrose und Van der Vlier zum Beispiel. Also Van der Vlier, also würde ich halt dann auch sagen, dass Timony seinen Platz verdient hat und so weiter und so fort. Also das wäre das Positive aus dem irischen Perspektive zu nehmen, ist positiv wäre zu sagen, die Leute, die gesetzt waren und untouchables waren, müssen halt jetzt Platz machen.
Okay. Gut, Donald, jetzt lass uns noch, gutes Statement. Lass uns mal trotzdem auf Frankreich kurz fokussieren und wie gut trotzdem Frankreich auch gespielt hat. Ja? Also, ich bin da, ich hatte es glaube ich auch schon letzte Woche gesagt, wie gut ist die französische Backline in diesen Bedingungen, unter diesen Bedingungen, solche Ballhandling-Skills rauszuholen und so zu zocken. Also, die Forwards auch, ja, haben ihre Arbeit solide gemacht. Ja, die waren dynamisch, athletisch, agil, aber wenn du so eine Backline hast und so eine Pässe, die halt wirklich so genau sind und so in die Hände gehen, sage ich mal so, und auch was die sehr oft gemacht haben und das unterschätzt man im Rugby, auch im Amateur-Rugby, halt gerade Linie laufen, um Verteidigung zu fixieren. Hört sich jetzt blöd an, aber also Ramos ist einfach unglaublich guter Spieler. Und also wie der Verteidigung fixieren kann, manipulieren kann, unglaublich. Also wenn die das Potenzial abrufen können gegen, gut, wir reden jetzt schon 5 Spiele, 4 Spiele in die Zukunft gegen England, puh. Also wenn die konsistent performen, ja.
Also was Frankreich extrem gut gemacht hatte, das sieht man bei dem einen Versuch. Zum Beispiel Olivon und Giard waren draußen mit so noch den Prop. Also ich glaube, vielleicht war es so Turnover, aber ist auch egal. Aber der Versuch von Olivon, der hat es gelegt. Der erste Pass kam von einem Prop sozusagen nach außen und außen waren die beiden zweite Reihe Dudes. Ne, sagen wir, zweite, dritte Reihe ist da egal in dem Sinne. Aber die waren einfach so aufgestellt, dass sie sagen können, jeder kann spielen, jeder ist halt überall, jeder ist halt ready. Und die wussten ganz genau, wie die es halt auch spielen. Also die waren halt sehr konsequent. Und das meinte ich mit vorhin. Die müssen halt wenig arbeiten für die Versuche im Sinne von, die waren halt extrem konsequent, wenn die den Ball haben, haben die immer daraus Meter gemacht, was gemacht, noch den Ball am Leben halten. Und das ist das Ding, was Frankreich extrem gut gemacht hat. Und ich glaube, wo die einfach, also jetzt um ein bisschen zurückzuspülen, Weltmeisterschaft 23, Irland und Frankreich haben beide Viertelfinale, die auf Messerschneide wahrscheinlich die besten Spiele, die es jemals gegeben hat, oder zumindest in Weltmeisterschaften sehr nah dran. Beide haben so mit Millimeter die Spiele verloren, sozusagen. Frankreich hat so gesagt, okay, wir müssen noch weiterentwickeln. Was können wir noch weiterentwickeln? Kadertiefe, ne, das haben die auf jeden Fall gemacht. Die haben eine zweite Mannschaft nach Neuseeland geschickt. Die Neuseeländer waren wütend und haben trotzdem irgendwie eine, ne, also eine richtig krasse Series bekommen. Das war krass. Das heißt, dass sie Tiefe geschafft haben. Und die haben einfach dieses Jouer-Jouer-Spiel, Ball am Leben. Also Ogara nennt es Keep Ball Alive. KBA ist quasi so ein Metric für ihn. Keep Ball Alive ist einfach okay. Wir wollen halt weiterspielen. Und warum ist es halt so? Wir wollen halt diesen Rocks vermeiden. Wir wollen halt langsamen Ball vermeiden. Wir wollen halt quasi im Chaos comfortable sein. Und das ist so ein bisschen Zitat, wie Stuart Lancaster, die Leinster-Spieler damals geprägt hat. Comfortable in Chaos. Das war so ein bisschen sein Trainingsmotto auch damals. Wahrscheinlich jetzt immer noch. Aber wenn die Leute gut genug sind, sollen die comfortable in Chaos sein. Und die Franzosen in Clubmannschaften und in der Nationalmannschaft sind so comfortable, wenn es absolut chaotisch ist, bei denen und in der Mannschaft, der gerade verteidigt, weil die wissen, okay, jeder kann entscheiden, jeder kann irgendwie richtig entscheiden und jeder kann, wenn die nicht gerade zufrieden sind, doch nochmal in Kontakt gehen, aber nicht einfach Kontakt um Let's set a rock und lass uns da spielen, sondern wir gehen halt rein. Wir wissen, dass wenn wir vielleicht noch zu Boden gehen, noch eine Option haben oder spätestens gut präsentieren können und dann sauber machen. Und das ist, was Frankreich unfassbar gut gemacht haben. Also dieses Thema Breakdown vermeiden sozusagen. Die wollen halt so wenig wie möglich einfach, dass der Ball langsam gemacht wird. Die wollen halt quasi ausnutzen, dass die irische Verteidigung nicht gerade richtig steht, etc. pp. Und dann haben einfach so angegriffen. Und dann haben sie dadurch einfach pur Chaos gestiftet, woraus sie dann extrem viele Versuche erzielt haben und extrem viel Meter gewonnen haben.
Gut, es wird zu sehen sein, wie sie das abrufen können in den nächsten 4 Spielen, ob da die Konsistenz bleibt, ne?
Ja, aber ich meine, wir haben ja den Beweis gesehen dafür, dass die Bedingungen waren nicht besonders gut. Es war halt nass, es hat geregnet. Das hat Frankreich hat nicht gestört in deren Spielkonzept. Und das ist wahrscheinlich das Ding, wenn wir halt auf das Gesamte schauen. Wir haben vor ein paar Jahren gesagt, dass es war so ein bisschen, also ob Irland und Frankreich auf einem anderen Level sind als die restlichen Mannschaften. Ist es genauso, nur Frankreich ist immer noch auf einem anderen Level und Irland ist auf jeden Fall runtergerutscht. Es bleibt spannend zu sehen, wie England ist. Nach dem Wales-Spiel kommen wir ja gleich dazu, aber habe ich nicht so viel gelernt, ob sie auf einem anderen Level sind. Aber Frankreich mit der Art und Weise, mit der Kadertiefe, mit diesem Biss, was die Leute so haben, sie sind so, die wollen es quasi, die wollen halt quasi das Level so hochhalten. Und was ich halt noch mit erwähnen darf, ist, zum Beispiel Deportee von Bordeaux. Wir haben ihn kaum gesehen, aber wo wir ihn gesehen haben, war er extrem gefährlich. Und Irland hat ihn gut auf dem Radar, aber er ist trotzdem rausgebrochen ein, zweimal. Das heißt, wenn es Mannschaften gibt, die ihn nicht so gut auf dem Schirm haben, würde er richtig Rambazamba machen. Also das ist halt mein Prediction auf jeden Fall für die anderen Spiele. Also der 13 bei Frankreich.
In Form Center in der Top 14 auch gerade,
Der
ja.
ist halt brandgefährlich und wir haben es kaum gesehen im Spiel. Aber wenn das Spiel trocken ist, wenn er mehr Bälle bekommt, wenn er ein bisschen mehr Platz hat, dann werden wir richtig Rambazamba sehen von ihm.
Okay, Donne. Zeitmäßig sollten wir mal jetzt mit Schottland, Italien anfangen.
Genau, vielleicht einfach nochmal ein kleines Wort zu Frankreich, vielleicht, wenn wir es dürfen. Man kann einfach sehen, dass sie grundsätzlich diese Thematik mit Dupont und Jalibert, also viele haben so Angst gehabt, hey, die können halt nicht zusammenspielen und bla bla bla. Das würde ich auf jeden Fall nach dem Spiel widerlegen. Und zum einen haben sie gut zusammengespielt, zum anderen hat Jalibert sein Form aus Bordeaux-Zeiten in die Nationalmannschaft auf jeden Fall gebracht. Und wir haben so die Breite von seinen verschiedenen Attributen gesehen. Also er ist gut in der Verteidigung. Irland hat trotzdem versucht durchzukommen. Er war stark. Angriff hat er quasi Passspiel. Er hat die Augen für andere Leute. Er kann halt selber gehen. Und Kickspiel, wir haben diesen unterschiedliche Optionen von ihm gesehen. Also er ist gerade so der Complete Ten, würde ich halt sagen, momentan. Und Dupont war mehr an der zweiten Stelle an dem Spiel, aber trotzdem brandgefährlich. Machen wir einen
Okay,
Strich drunter. Punkt.
machen wir einen Strich drunter. Jetzt
Ja.
das nächste Spiel am Samstag. Wo hast du das geschaut? Also wenn wir jetzt auf Schottland schauen, warst du zu
Zu Hause,
Hause?
war alles zu Hause, ja.
Ich bin auch absichtlich zu Hause geblieben, weil ich erwartet habe, dass das Spiel wird, was auch, also wo man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen sollte im Vergleich zum England-Spiel. Da bin ich dann noch ins Pub gefahren und habe auch mit Absicht Italien gegen Schottland zu Hause geschaut. Ja, was für eine Regenschlacht und zum besseren Ende für Italien wahrscheinlich verdient. Was war dein erster Eindruck vom Spiel, so ohne jetzt auf die Zahlen zu gucken?
Nee, gar nicht auf den Zahlen geguckt. Grundsätzlich, ich hatte so ein bisschen prognostiziert, so Sliding Doors Moment. Entweder Italien gewinnt das und kann es als Sprungbrett halt nehmen. Oder Schottland vielleicht auch so. Aber mein Prediction war, wenn Schottland unterschätzt, wenn Schottland Italien untersetzt, wird es gefährlich. Und das haben die gemacht. Also Schottland, klar, das Regen oder der Platzverhältnis und alles war nicht gut, kann ich auch bestätigen. Aber Schottland hat einfach Italien zu viel spielen lassen, zu viel Vorsprung gegeben. Und am Ende, es war ja nicht viele Punkte, aber der Vorsprung war einfach zu viel. Und man hat einfach gesehen, das können die halt nicht zurückholen, weil Schottland kann halt nicht dieses schönes Hintermannschaftsspiel spielen. Das war halt einfach nicht der Tag davor.
Ja, das schöne Hintermannschaftsspiel, ja, naja, also die Mannschaft, die am wenigsten gekickt hat und eigentlich am meisten gespielt hat in den letzten Six Nations, war Schottland. Und ich habe das Gefühl, diesmal also die haben schon versucht, dann doch eher mehr zu spielen, haben die Punkte auch oft nicht genommen, das ist nochmal eine andere Sache. Aber ich hatte das Gefühl, dass das, was Italien am Anfang gemacht hat, hat, wie du sagst, einfach ausgereicht. Durch die Regenpause und so weiter und so fort, dass es dann schwierig war für Schottland in diesen Bedingungen zurückzukommen. 18:15, das Spiel kann auch 18:15 für Schottland ausgehen, denke ich. Wie gesagt, Italien vorne, Schottland nimmt drei, viermal hintereinander nicht die Option, die sicheren drei Punkte zu kicken, sondern sogar zweimal hintereinander geht man zur selben Gasse, die man davor schon verloren hatte. Da kann man international einfach keine Spiele gewinnen. Da hätte man, glaube ich, cleverer sein müssen. Und vieles, also Italien hat am Anfang mehr gespielt, hat aber wirklich die Hälfte, also Carries, ne? Schottland 154 Carries, Italien nur 75, da aber 5 Line Breaks. Das heißt, die haben mit viel weniger Ballvorträgen und viel weniger Spielen trotzdem mehr Line Breaks geschafft. Und was ausgereicht hat in den ersten 20 Minuten, um wahrscheinlich diese Führung aufzubauen, wo Schottland dann einfach nicht mehr hinterhergekommen ist. Und also Schottland hat es auf dem Papier, du hast es auch gesagt, Schottland die eigentlich bessere Mannschaft. Ob trotz der Hintermannschaftsspieler in Italien, die in Frankreich ihr Geld verdienen, größtenteils viele Leute dabei. Aber Schottland in Form, Glasgow Warriors führen gerade in Europa. Und haben es halt nicht geschafft, die Leistung zu bringen. Auch bei den Buchmachern war Schottland, glaube ich, weit vorne. Fand ich überraschenderweise. Ja, und es ist witzig noch zu sehen, dass halt Schottland in den letzten Spielen, in den letzten 20 Minuten immer so eingebrochen ist. Und diesmal war es ja eigentlich genau umgekehrt. Also man hat am Anfang einfach nicht richtig mitgespielt. Und am Ende, ne, hatte man Überlegenheit, drückenden Ballbesitz, 90% oder sonst was in den letzten 10 Minuten, daraus einfach nichts gemacht. Dann wurde man noch zu hektisch. Obwohl Ben O'Keefe, glaube ich, 29 Phasen nochmal spielen lassen hat. Und ich dachte mir, wann pfeift der Dude eigentlich mal ab? Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Ja, ich finde, Ben O'Keefe, also ich glaube, er wurde halt ein bisschen kritisiert nach der Weltmeisterschaft, wenn ich mich erinnern kann. Und du bist so ein bisschen, du hast irgendwie so ein,
Beef.
Ja, du hast grundsätzlich Beef mit Leuten aus Neuseeland, glaube ich mal. Also irgendwie once bitten, twice shy oder so. Aber genau daran lag es halt nicht. Also für mich so Sachen wie Disziplin bei Schottland. Einfach nicht gut genug, nicht auf dem Level, zu viele Straftäter weggegeben. Wie gesagt, Wetterverhältnisse oder dass es ein Schwimmbadverhältnisse waren, kann ich halt nachvollziehen. Habe ich auch gedacht, mal habe ich auch in solchen Spielen gespielt und habe gedacht, es ist halt quasi wie mit Windmühlen zu kämpfen. Aber als professioneller Rugby-Spieler und Trainerteam verstehe ich diese Lage auch und dann sage, ey Leute, wir werden halt wenige Chancen bekommen, wenn wir Chancen zum Goal haben und so weiter und so fort. Dann müssen wir quasi Scoreboard Pressure hart machen. Und das hat Schottland irgendwie nicht gemacht oder beziehungsweise zu spät eingeschaltet von, Und klar, die haben diesen Versuch quasi von Horn und dann haben sie Uhr nah dran, aber das war halt nicht irgendwie gekönnt. So, das war so Risiko oder ja, irgendwie so auf gut Glück so quasi teilweise hat, ne? Und wenn du mich gefragt hättest, mit dieser, wo die gelbe Karte und so kam, und ich weiß nicht genau, wie es halt stand, aber in dem Moment, aber lag auf jeden Fall Italien vor. Ich hätte lieber diesen Vorsprung genommen, als mega viel Ballbesitz und viele Opportunitäten. Weil es war klar, Schottland nimmt es halt nicht und bleibt halt nicht ohne Gnade sozusagen. Also das war halt so, wo ich gedacht habe, das wirkt naiv. Es wirkt, als ob die halt nicht entschlossen sind oder wie die halt so drauf sind. Und ich glaube, und da werden wir halt gleich dazu kommen, ich glaube, die Zeit für Townsend muss jetzt spätestens vorbei sein, weil so einem Spiel zu verlieren, kann passieren. Aber wie die das verloren haben und die Art und Weise, wie es da entstanden ist, würde ich halt sagen, das liegt auch teilweise bei dem Trainerteam. Und der Pressure bei ihnen war halt hoch. Und ich finde es schwierig jetzt, also die müssen jetzt wirklich Frankreich und England und Irland und die anderen Mannschaften schlagen, um dass er quasi das überlebt, meines Erachtens. Und ich will halt nicht auf das Negative hacken, ich will auf das
Machst du
Positive von
trotzdem?
Italien, nee, ich will auf das Positive von Italien kommen. Die haben verteidigt, also ob wirklich es kein Morgen geben würde. Und haben einfach mit Disziplin, auch in diesen Teilen, wo du ja gesagt hast, viele Phasen gab, die wussten, keine Straftritte weggeben. Und es wäre leicht gewesen, Straftritte wegzugeben,
Ja.
haben dann aber gesagt, wir müssen nur verteidigen. Wir können Schottland den Ball geben, irgendwann werden die Quatsch machen. Und das ist genauso gekommen. Und das fand ich halt mega gut von Italien. Und ich glaube, vor einigen Jahren wären die halt nicht so schlau gewesen, um einfach, hey, ihr könnt den Ball haben. Ihr könnt
Ja.
auch in unserer 22 sein, aber irgendwann bei den Wetterungsbedingungen werdet ihr Quatsch machen. Und es ist jedes Mal so gekommen.
Wie gesagt, auch die Zahlen, ne, auch wenn ich jetzt wieder die Statistik raushole: Tackles made, Italien 224, Schottland 94, also das doppelt so viel Tackles gemacht als Italien, was halt ein Zeichen dafür ist. Schottland hat viel mehr Ball, wie du sagst, ne, Schottland hat viel mehr Ball gehabt, viel mehr gespielt. Italien musste mehr tackeln, aber war komplett okay damit. Ich denke, das zeichnet starke Teams aus. Ja, mal schauen, wie Wales das Spiel gesehen hat von Italien, ob denen Angst und Bange geworden ist. Weil das ist nach wie vor trotzdem eigentlich immer noch der Wooden Spoon Contender Italien. Wales, oder vielleicht ist
Denkst
Schottland jetzt
du
auch da.
weiterhin? Weiterhin?
Ja, vor dem Start der Six Nations. Nach dem Spiel sieht es jetzt vielleicht anders aus.
Ach so, ja.
Aber trotzdem, also aus Wales Sicht ist ja Italien, also ich denke mal, die normalen oder für die meisten Menschen ist das immer noch das schlagbarste Team eigentlich. Vielleicht hat sich das jetzt geändert nach dem Spiel, vielleicht ist es auch.
Weiß nicht. Also Wales ist auf jeden Fall. Wales ist auf jeden Fall schwachste Mannschaft und es hat
Nee,
sich bestätigt,
Italien ist
definitiv.
das schlagbarste Team aus Wales Sicht. So meinte
Ach
ich.
so.
So. Ich sage nicht, dass ich
Aha.
das so sehe, ich sage, dass das vielleicht
Okay.
die Waliser so sehen.
Verstehe, verstehe. Okay, ja, okay, verstehe. Guter Punkt.
Wird
Gehe ich
man
mit.
sehen. Okay, lass uns noch kurz Pause machen.
Kurze Pause, vielleicht einfach mal da hervorzuheben, einfach extrem gut die Mannschaft geleitet, war halt Gabisi, fand er extrem gut hervorzuheben. Und jemand, der extrem gut mitgespielt hat, war Luis Leiner. Also extrem, extrem gut. Also war sehr stark. Er hat ein, zwei Fehler gemacht, kann auch passieren. Aber in der Luft war er extrem gut verteidigt, sehr gute Entscheidungen getroffen. Finde ich für Italien eine richtig starke Bereicherung, Luis Leiner. Und ich glaube, wenn die jetzt, ich weiß nicht, müssen wir mal gucken, vielleicht eine Pause, wie es bei Capuozzo und so ist. Weißt du, ob er lange verletzt ist? Weil ich meine, wenn er noch dazu zu der Mannschaft kommen würde und die vielleicht auf ein, zwei Stellen nochmal vielleicht ein bisschen Verstärkung holen würden, dann sind die ein wirklich ernstzunehmende Team.
Und die haben ein gutes Spielerprofil von dem Alter her und von der Anzahl der Caps. Also das, ich glaube, auf der, ja, also ich habe eigentlich gesagt, auf der Bank sieht es ein bisschen anders aus, aber von der Startfünfzehn, wenn die, wie gesagt, noch die Bank ein bisschen stärken können, insbesondere die Stürmer, dann kann man bestimmt, wie man so schön sagt, Parity, Gleichstand herstellen mit anderen guten Mannschaften. Weil solange du deine Stürmer, wenn die Bank ab der 60. Minute nicht halbwegs vernünftig ist, wird es halt sehr schwer. Vor allem, es werden nicht immer Regenbedingungen sein, wie jetzt am Wochenende in Rom. Also ich bin gespannt, was da, ne, wie viel, man hat noch drei, vier Kampagnen vor sich. Meine Autumn Internationals und Sommer Internationals und so weiter. Und nächste Six Nations sieht, bevor wir dann schon wieder der nächste Weltcup startet. Ne? Deswegen hoffen wir, dass Italien nicht so abkacken wird. Ne? Wir waren da beim Spiel. Nochmal sehen wir in Italien. 60, 70 Punkte. Hoffen wir mal, dass es bei der nächsten Weltmeisterschaft anders wird. Okay.
Machen wir kurze Pause und hören uns gleich in Teil 2. Bis gleich bei Powerbar Fox.
Die Formel 1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Herzlich willkommen zurück, Teil 2 bei Vorpass. England gegen Wales. Viele Leute haben es auf jeden Fall Prognosen gegeben, dass England deutlich gewinnen wird. Am Ende wahrscheinlich hätte es noch mehr Punkte geben müssen. England hat so ein bisschen. Paar Versuche vertändelt, würde ich mal sagen.
Ja, vertändelt ist das Rick nicht gepasst, nicht gepasst.
48-7 geht es am Ende aus. Ja, Fazit von dem Spiel. Also, es gab so einen Grund, warum die Wettbüros keine Wetten mehr auf England genommen hat
Das
und
ist krass.
was so eine 13er-Quote oder so bei Wales hatte. Das Spiel war schon in den ersten 20 Minuten gegessen, tatsächlich. Wales hat sich tatsächlich auch nicht so geholfen mit den gelben Karten. Einige Leuten.
10 oder 11 Penalty-Kicks im Zeitrahmen von 20 Minuten aufgrund von Druck von England. Davon wären vermeidbare Penalties gewesen. Puh, da
Ja.
wird es schwierig, Spiele zu gewinnen oder überhaupt standzuhalten.
Ich finde es immer spannend. Es gibt halt so ein paar Rugby-Gruppen, in denen man ist. Wenn es so deutlich ist, dass man trotzdem über den Schiedsrichter spricht. Rousseau ist halt nicht bekannt dafür, dass sie irgendwie so ein Spiel offen hält oder laufen lässt, sondern sehr viel mitredet und sehr undeutlich mitredet manchmal. Aber man merkt das quasi, dass er halt einfach nicht so flüssig quasi Englisch spricht, beziehungsweise nicht sich immer so perfekt ausdrücken kann letzten Endes. Und das dauert dann immer so ein bisschen, es hakt so ein bisschen. Aber da über den Schiedsrichter zu sprechen, wo es, keine Ahnung, 36-0 lag, finde ich persönlich schwierig. Da sucht man vielleicht den Schuldigen
Nadeln.
woanders. Und die gelbe Karten und die Strafritten, die da waren, da muss man selber wahrscheinlich an der eigenen Nase fassen. Bei Wales, da waren schon einige, wo man sagen würde, weiß ich nicht. Man muss da vielleicht einfach da ein bisschen Verantwortung übernehmen. Das haben die Waliser auch nach dem Spiel gegeben, dass sie halt quasi gesagt haben, dass sie ein bisschen sich schämen oder dass sie halt auf jeden Fall sich nicht gut präsentiert haben oder nicht so stolz auf deren eigene Leistung waren. Was haben wir über England gelernt? Wer hat meine Frage an dich?
Tja, was hat man über England gelernt? Also die physische Dominanz ist auf jeden Fall da, aber wie du sagst, also man hätte 48-7 finde ich jetzt gar nicht so schlimm, ne? Also ich weiß nicht, ob Steve Borswick es gerne gesehen hätte, dass man da noch weiter auf dem Gas steht. Das ist so mein allererster Eindruck gewesen. Es ist halt schwierig gegen Wales, das schwächste Team, was auch noch auswärts antreten muss zum ersten Spieltag in Twickenham, glaube ich, daraus so viel Infos rauszuziehen, weil es halt nicht auf einem Level war. Deswegen, ja, auch
Ja.
viele andere Backrows hätten vielleicht zu Hause oder Stürmer hätten zu Hause gut ausgesehen gegen eine walisische Mannschaft, die sich immer noch in einem Formtief befindet und die immer noch Probleme hat, wo es darum geht, dass auf nationaler Ebene ein Club wahrscheinlich dem Schafott zu Verhängnis wird, sage ich mal so. Ich weiß nicht, also ich habe das Spiel, wie gesagt, in der Kneipe gesehen, im Pub und auch nur mit einem Auge so hingeguckt.
Weil du besoffen warst.
Nee, alkoholfrei, helles
Ah,
geblieben,
okay.
ne? Für 6,50 € oder so. Ganz billig. Naja, mitten in der Münchner Innenstadt. Habe ich auch nicht schlecht geguckt. Ja, ich meine, das war halt auch das Spiel, was am wenigsten Aufregung für mich versprach. Deswegen bin ich dann halt auch in die Kneipe gegangen.
Ja. Kann man halt so ein bisschen nachvollziehen. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, George Ford ist super als Verbinder im Angriff, auf jeden Fall. Also ist richtig, richtig top. Kann man nicht meckern. Arundel hat einfach Geschwindigkeit ohne Ende. Ist einfach unfassbar, wenn er wirklich Platz hat und offenen Raum hat. Freeman hat sich sehr gut angeboten, glaube ich mal, als Innen. Ich glaube, dass die Mannschaft, also dass Borthwick keinen Grund sehen wird, da groß durchzuwechseln vielleicht. Die Leute von der Bank haben sich gut auch präsentiert letzten Endes. Tom Curry hat sich nicht mit Ruhm bekleckert mit der Karte, das war halt doof. Marcus Smith hat einen guten Impact gehabt, obwohl ich halt kein Fan davon bin, dass er quasi irgendwie 15 ist. Es ist trotzdem eine gute Option da. Ich fand Ben Spencer, du bist so ein großer Ben Spencer-Fan, oder? Ich fand halt, dass er nicht auf dem Level war, seine Spielweise war halt nicht so angepasst und ich glaube, deshalb haben die nicht so viele Punkte am Ende gezielt.
Ja,
Er hat
das kann
irgendwie
gut
so
sein.
manchmal so eine komische Entscheidung getroffen. Etoji kommt rein und direkt gelbe Karte. Ja.
Unglücklich.
Unglücklich.
Ist mal
Genau.
schwierig. Ich habe mit Leuten zusammen geguckt, die zwar Rugby verstehen, aber dann in der Sekunde das dann nicht verstanden haben. Ne? Warum kommt da rein, kriegt 20 Sekunden später die Karte und dann muss halt erklären, okay,
Ja.
Team-Penalty, es gab ein Warning vorher, es gab schon mal ein, zwei
Ja.
Penalties in der Red Zone, in der 22 und da geben dann Schiri sehr häufig, sehr schnell dann die Karte und dann ist es egal, welche Person es ist. Das ist dann immer so schwierig, die Leute, die nicht so tief drinstecken, dann abzuholen. Aber man kann es ja ganz einfach erklären. Ja, unglücklich, ja, ist.
Finde grundsätzlich England sehr gut präsentiert. Vielleicht auf ein, zwei Positionen sind die noch so unschlüssig. Also leider Faye Bobosso war verletzt und wird wahrscheinlich die ganzen Six Nations verpassen. Mit Roebuck haben die einen guten Ersatz, aber vielleicht überlegen sie sich doch dann, dass die jetzt die Innenpaarung austauschen, beziehungsweise, soweit ich weiß, Ollie Lawrence ist halt wieder fit, beziehungsweise im erweiterten Kader dann wieder. Vielleicht überlegen sie sich, ob es doch mit Freeman auf der Ecke und Lawrence irgendwie auf innen zu stellen oder sowas. Vielleicht ist da so eine leichte Anpassung. Ja, grundsätzlich finde ich es schwierig, da was für Wales hat irgendwie was groß rauszuziehen. Ich glaube, wir müssen einfach quasi deren Augen auf ein bisschen anderen Spielen haben, so wie ein bisschen du gesagt hast. Vielleicht da nicht so viel, so groß erwarten von Wales gegen Frankreich oder solche Sachen und vielleicht einfach auf die anderen Spiele so ein bisschen zielen. Rhys Summitt hat sich gut präsentiert, ein, zweimal so ein bisschen ja, naiv gewesen, aber ein, zwei Mal gezeigt, warum er so wirklich, ja, dass es gut ist, dass er wieder bei Rugby gelandet ist und nicht beim American Football. Aber grundsätzlich glaube ich mal, dass Wales einfach mal Schwamm drüber, nächste Woche gleich wieder ran und ja, nicht so viel erwarten von den Spielen gegen zum Beispiel Frankreich oder so.
Genau. Ja, mehr kann man. Also natürlich wollen wir alle ein starkes walisisches Team. Ne? Steve Dandy tut mir auch ein bisschen leid als ja. Coach. Der muss jetzt halt damit umgehen, was so die letzten zwei, drei, vier Jahre wahrscheinlich schiefgelaufen ist oder wo man die, also es ist ja nicht eine Sache, warum ein Team so schlecht ist, sondern es ist eine Verkettung von mehreren Sachen. Und da sind, glaube ich, sehr viele Sachen falsch gelaufen. Und man kam halt von dieser riesen hohen Welle, ne, von vor 10, 15 Jahren, wo halt irgendwie zwei Drittel der British and Irish Lions Spieler noch Waliser waren, ne? Da kommt man, wo man in Australien gewonnen hat und so weiter und so fort, da ist jetzt das Gegenteil halt eingetreten. Deswegen ist die Fallhöhe so groß gewesen. Deswegen sind, glaube ich, so viele Leute auch so angefressen.
Ich glaube, wir können jetzt mal anders ins Detail gehen, aber ich glaube, dass die Probleme von walisischen Rugby sind halt noch größer, als was wir quasi sehen. Wir sehen vieles, was im Hintergrund hat, passiert nicht so unbedingt. Wir sehen quasi nur das, was bei den Clubmannschaften oder Nationalmannschaften ist. Da sehen wir schon, dass es bröckelt auf jeden Fall. Aber die haben gute Spieler. Die haben einfach nicht genügend gute Spieler auf dem Level, wo die halt da konkurrenzfähig sind mit den Top-Top-Mannschaften. Und ich glaube, so, um jetzt irgendwie das Co. zu fassen, ich glaube, mit der, wo die hat Gatland zum zweiten Mal zurückgeholt haben, da haben die einen Fehler gemacht, das werden die bestimmt auch selber zugeben, dass sie vielleicht einfach viel früher in den bitteren Apfel hätte beißen müssen, dass sie da einen Wiederaufbau brauchen. Also, dass irgendwie, dass die Leute, die da sind, hätten vielleicht einfach schneller durchgewechselt werden müssen und vielleicht schneller auf diesen jungen Leuten zu setzen. Ja, schwierig, weil wir sehen halt nicht so, dass so eine Reihe an Spielern, dass keine Ahnung, 10, 20 Spieler dastehen und klopfen und sagen, hey, ich gehöre dazu. Das ist wahrscheinlich, wo es halt einfach jetzt noch ein bisschen, ein, zwei Jahre noch mal schmerzhaft sein muss, um vielleicht irgendwie längerfristig Früchte zu tragen.
Ja. Ja, Preview müssen wir eigentlich am Ende der Woche, mit der Ende der Woche machen, oder? Kurz.
Ja, genau.
Weil jetzt
genau.
Stehen noch gar keine, ich glaube, es sind noch gar nichts draußen.
Genau, also Preview werden wir halt noch schaffen die Woche, aber was wir halt schon sagen könnten, am Samstag geht es 15.10 Uhr mit Irland gegen Italien, also in Dublin. Dann geht es 17.40 Uhr Schottland gegen England in Schottland, Murrayfield. Und Principality Stadium Wales gegen Frankreich. Also da würde ich halt, ne, wie ich vorhin gesagt habe, dass Wales vielleicht einfach nicht so groß erwartet, einfach nochmal irgendwie vielleicht ja, ein bisschen Disziplin halten, vielleicht das so gut präsentieren, aber nicht erwarten, dass er halt irgendwie das groß gewinnen. Aber who knows, mit Wales gegen Frankreich, manchmal könnte es halt vielleicht ein crazy Spiel werden. Und Wales gewinnt, who knows. Aber ich würde einfach so die Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben. Da previewen wir die Spiele später dann in der Woche, wenn die Squads halt raus sind. Es gab halt noch einige andere Spiele am Wochenende, das habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Und das Größte davon können wir ein bisschen mit eingehen. Deutschland hat gegen Rumänien in Deutschland, also spontan in Heidelberg sozusagen, gewonnen mit 30 zu 24. Big G, wir waren beide hatten nicht da. Es sollte in Kassel stattfinden, aber da hättest du es auch nicht geschafft. Aber in Heidelberg war es dann spontan umgelegt wegen Wetter etc. Und am Ende sorgt Deutschland für eine große Überraschung.
Ja, ich glaube, das hat durch in dem Tier 2, Tier 3 in den Gruppen, also ich glaube, für einiges an Schockwellen gesorgt, sage ich mal so, weil damit wirklich niemand gerechnet hatte. Nochmal zur Verlegung des Spiels. Ich glaube, man kann dem deutschen Rugby viel vorwerfen. Es wurde, glaube ich, schon 9 Tage vorher, 10 Tage vorher verlegt und das fand ich auch gut. Also es haben einige gesagt, ja, wieso wird das Spiel verlegt? Für das Wetter kann halt wirklich niemand was. Und ich finde es an sich gut, in Kassel zu spielen, vernünftiges Stadion, mal auch was Neues, also das zweite Mal dann oder das zweite Jahr dann in Folge. Und ich finde es gut, dass man das Spiel dann halt vorher also nicht 2 Tage vorher verlegt oder 1 Tag vorher verlegt, sondern 9 Tage schon vorher verlegt, damit viele Leute auch Planungssicherheit haben. Also das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Genau, in Dessau hat man, jetzt kommt das Spiel ja gegen Portugal, in Dessau hat man auch schon angefangen, Schnee zu schippen. Da hatte ich einen Aufruf auf Insta gesehen und das scheint jetzt auch freigeräumt zu sein. Der Boden wird wahrscheinlich ähnlich sein wie dann in Heidelberg. Aber ja, Schockwellen, 30 zu 24. Ne? Ich habe mir das Spiel jetzt nochmal ganz angeguckt. Aber vorher, weil ich es nicht live gesehen habe, habe mir vorher Artikel durchgelesen, sowohl deutschsprachige als auch englischsprachige. Es ist sehr interessant zu sehen, wie die Meinung und die Sichtweise auf das Spiel oder generell bei Rugby-Spielen auseinandergehen. Bei Rugby Pass, ich glaube, ein Portugiese hat darüber geschrieben oder ein Spanier, ich weiß es nicht genau, meinte Rumänien total dominante erste Halbzeit and was a game of two halves.
Ja.
Ich, hast du das Spiel gesehen, ganz?
Nee.
Und, aber du hast es gelesen, worauf ich mich beziehe.
Ja.
Genau, und ich glaube, woanders steht, Deutschland, starkes Setpiece und so weiter und so fort. Darauf ist der Erfolg dann drauf gebaut. Ich denke nur so, haben die Leute ganz andere Spiele gesehen, als ich sie gesehen habe? Also die erste Halbzeit, ein Versuch von Rumänien kam von Lineout Mall und der zweite Versuch war, glaube ich, Ball, Rumänien hat den Straftritt nicht ins Aus gekickt, wir erobern den Ball zurück oder wir haben den Ball, verlieren den dann aber im Kontakt, wenn wir, als wir aus unserer eigenen Hälfte oder 22 rauslaufen wollen und dann wird auf der anderen Seite der Versuch gelegt. Und ich denke, diese Punktezahl von 2 ja. Versuchen zu 2 Penalty Kicks hat die erste Halbzeit sehr gut reflektiert. Also Deutschland hat ja ein, zwei Mal das Lineout verloren, Deutschland hat einmal beim Ruck geschlafen, also man hatte nicht viele Angriffsoptionen, man hat 2-3 Mal, und das hat sich auch in der zweiten Halbzeit fortgesetzt, man hat 2-3 Mal den Ball im Kontakt verloren. Also rausgerissen, als man zu Boden gegangen ist oder zu schnell war jemand drüber und hat den Ball gestohlen. Aber ich denke, dass halt das Ergebnis in der ersten Halbzeit eigentlich das Spiel gut wiedergespielt hat. Also Rumänien hatte halt leichte Vorteile, aber Deutschland ist dran geblieben und ich glaube, ich habe nicht die schwarz-rot-goldene Brille auf. Also weder war es so, dass Deutschland ein super starkes Setpiece hatte, noch dass Rumänien total dominant war. Würde mich interessieren, wie andere Leute das Spiel wirklich gesehen haben. Also ich, wie gesagt, ich fand, man ist drin geblieben, man hat die Punkte genommen, als es wichtig war. Ne? Score, man hat als erstes auch gepunktet, man lag 3-0 vorne, das war wichtig. Ja, und in der zweiten Halbzeit, kickmäßig, wir haben vorhin drüber gesprochen.
Ja.
Es ist egal, ob das zweite Bundesliga Süd ist, Rugby Europe Championship A oder B oder Six Nations, 31 zu 31 Kicks und damit hat man dann die Rumänen auch immer weiter gut zurückdrängen können oder so. Man hätte sogar, wären 2-3 Kicks ins Ausgegangen oder noch weiter nach hinten, hätte man noch mehr Druck auf Rumänien ausüben können. Das hat man, also wirklich, fand ich, ausgezeichnet gemacht. Und deswegen hat man dann auch in der zweiten Halbzeit, man ist drin geblieben, man hat zu richtigen Zeitpunkt gepunktet, bisschen, man hatte Glück, dass der eine Versuch von Rumänien nicht gezielt, Rumänien hat eigentlich noch einmal gescored, aber es war ein Vorpass, ganz klar, glaube ich. Und danach hat man, glaube ich, direkt den Versuch erzählt, also da hätte das Momentum auch in die andere Richtung gehen können, aber gut, so ist es. Also ich denke, ja. Deutschland hat das Ding verdient gewonnen. Jetzt haben uns einige Leute gefragt, war das jetzt eine B-Mannschaft? Jein, ist die ganz klare Antwort von Rumänien. Also Rumänien hat gegen Kanada im November gewonnen, hat gegen Uruguay verloren, hat gegen USA verloren. Wenn man sich einige Positionen anschaut, es ist ein ganz bunter Mix bei Rumänien gewesen. Also
ja. Die haben irgendwie 5, 6 Leute, die auf jeden Fall da gegen Kanada gewonnen haben, was man vielleicht einfach ein kleines Sternchen, also Kanada ist schwache Mannschaft auf jeden Fall. Rumänien hat da auch gestellt mit einigen anderen Leuten, die wir auch kennen aus der Weltmeisterschaft und so weiter und so fort. Das heißt, dass Rumänien seitdem auch einige andere Leuten nicht aufgestellt haben oder nicht zur Verfügung standen oder vielleicht irgendwie, wie du auch gesagt hast, auch so diesen Zwischenphase sind teilweise. Deshalb ob es eine A- oder B-Mannschaft war. Also es ist auf jeden Fall eine schwächere Mannschaft als die, die gegen Kanada aufgetreten ist. Aber es waren auf jeden Fall noch eine Handvoll Leute, die da bei dem Sieg halt dabei waren.
Genau. Ich denke mal, die Rumänen werden sich gesagt haben, okay, mit unserer physischen Dominanz, wir müssen hier nicht die Top 15 mitbringen. Es reicht auch, wenn wir eine okaye Mannschaft, einen Mix mitnehmen, was auch vollkommen okay ist. Und das hat halt nicht gefruchtet, sag ich mal so. Das hat halt einfach nicht, man hat sich das, denke ich, sehr, sehr, sehr anders ausgemalt in der Gruppe, dass man da, ich sag mal so, in Anführungszeichen, naja, dass halt, dass man gegen Portugal um den Gruppensieg auf jeden Fall spielen wird, ne?
Ich meine, genau, also 9 im 10, 19, 11 sogar waren quasi bei den Kanada-Spiel dabei, also die Verbindung, also 9 und 10 war halt da wichtig. Es sind auch entscheidende Spieler bei Rumänien. Genau, also es ist nicht irgendwie eine komplette unerfahrene Mannschaft, aber vielleicht ist es so ein bisschen eine Mischung, wie du gesagt hast, dass sie ja Deutschland natürlich schwacher eingeschätzt haben. Du hast es genau richtig erkannt. Also Deutschland ist irgendwie im Spiel geblieben durch die erste Halbzeit. Also ich glaube, Rumänien war auf jeden Fall in der ersten Halbzeit um einige stärker, aber Deutschland ist halt dran geblieben. Und dann zum Ende hin, muss ich mal sagen, das, was ich gesehen habe, war so ein bisschen, ich glaube, naiv von Rumänien. Also ganz zum Schluss haben die den Ball weggekickt, was ich halt nicht verstanden habe. Die hatten den Ballbesitz, haben auf jeden Fall Deutschland mächtig unter Druck gestellt, haben sich aus deren eigenen Hälfte ausgearbeitet. Und am Ende, klar, es ist halt immer leichter im Nachgang, aber am Ende, wenn die Uhr über 80 ist, normalerweise würde man sagen, dass man den Ball halt nicht wegkickt. Und ich dachte schon, dass Rumänien halt nach vorne kommt, aber es ist vielleicht einfach so ein bisschen Naivität so am Ende. Aber Deutschland, würde ich halt sagen, verdient gewonnen. Sehr gut für das Publikum da in Heidelberg. Also grundsätzlich viele Leute hat dort, glaube ich, das hat ein cooles Gefühl, hat mit nach Hause zu nehmen. Und lass uns mal sehen, ob die dieses Good Feeling hat mit nach
Ja.
Dessau mitnehmen können.
Ich möchte noch ja, hervorheben, also dass man wirklich ganz die Hintermannschaft von Rumänien auch gut gestopft hat. Also hier Robin Plümpe an 13 und auch Daniel Hamilton Strong an 14. Ich hatte das Gefühl, der hat gut gearbeitet in der Verteidigung und auch im Angriff. Von dem habe ich in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so viel gesehen, aber der hat auch in der ersten Halbzeit dazu beigetragen. Also man hat wirklich gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und zurückgelaufen und sich wirklich in Anführungszeichen den Arsch aufgerissen. Was dazu geführt hat, dass man drin geblieben ist. Also Hut ab. Ich hoffe, wenn man gegen Portugal spielt, dass halt der Boden und der Heimvorteil uns zugutekommt. Ne? Also ich denke mal, Portugal eine starke, ne, die Siebener Leute da drin haben und nicht so physisch dominant vielleicht wie die Rumänen sind, ne? Aber dafür das andere Wettmachen mit, ja, mit Leuten, die halt sehr viel schneller sind. Was aber dann ein Nachteil ist, wenn man auf Boden spielt, der dann vielleicht einen mehr einsinken lässt und so weiter und so fort. Das könnte ein Vorteil für uns sein. Aber ich denke, die Portugiesen werden stärker sein als die Rumänen. Und die werden jetzt, und die Portugiesen sind dann jetzt auch gewarnt, ne? Also.
Ja, also wir hatten ja das schon mal gesehen, dass so diese Art und Weise von den Portugiesen, dass sie halt so ein sehr offenes Keep Ball Alive Spiel auch spielen, also Siebener mit 15 hat spielen, das ist halt extrem schwer zu verteidigen. Also da dieses physisch, was Deutschland jetzt gegen Rumänien angeboten hat, ich glaube, das reicht nicht aus. Man muss halt, wenn der Ball einfach nicht auf den Boden kommt, wie bei Frankreich, und der Ball immer noch am Leben bleibt, dann ist es extrem schwer zu verteidigen. Und das ist das Spiel von Portugal. Also Deutschland muss sich so ein bisschen anders aufstellen. Und das ist halt noch eine Aufgabe höher, auf jeden Fall, würde ich halt sagen.
Genau.
Ohne jetzt die Mannschaften gesehen zu haben.
Wir müssen zum Ende kommen, aber ich wollte noch mal einen Sprung zurück, worüber wir gar nicht geredet haben, auch in diesem Podcast nicht. Ich glaube, das wissen auch gar nicht die meisten, dass es den Rugby Europe Super Cup gab. Da gibt es sechs Mannschaften aus Spanien, Portugal, Belgien, Niederlande, Tschechien und Rumänien. Der rumänische Trainer dieser Romanian Wolves ist derselbe Trainer, ist derselbe Head Coach wie von der Nationalmannschaft. Diese Romanian Wolves haben 0 Punkte erzielt in diesem Rugby Europe Super Cup, der halt irgendwie von Oktober bis Januar jetzt ging. Die haben sogar zu Hause gegen die Tschechen, zu Hause oder auswärts, die haben zu Hause 24:39 im Oktober gegen die Tschechen verloren, wo Tschechien jetzt nicht die große Rugby, also traditionell im Vergleich zu Rumänien nicht die große Rugby-Nation ist. Also was auch immer der neue französische Headcoach da versucht, boah, ich bin halt gespannt, ne? Also der will da wahrscheinlich vielen Leuten Einsatzzeit geben. Man schaut auf die Weltmeisterschaft 27. Aber ja, man muss jetzt trotzdem Spiele gewinnen. Vielleicht wird sich später auszahlen, ich weiß noch nicht. Wer diesen Rugby-Supercup gewonnen hat, ist Spanien. Die haben gegen, ich habe das Spiel dann auch nochmal angeschaut im Replay, gegen die Portugiesen recht deutlich 42-17 gewonnen. Und ich denke mal, Spanien, vielleicht werden die sich als Kraft etablieren hinter Georgien. Die sind bei der Weltmeisterschaft dabei. Ich glaube, die U20-Mannschaft ist auch bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr dabei. Und die U18-Herrenmannschaft im 15er hat letztes Jahr, glaube ich, Europa gewonnen. Und die haben dieses Rugby Europe Super Cup Team. Da sind Contract Players jetzt dabei. Das heißt, ich glaube, die sind alle 30 Spieler angestellt bei der spanischen Rugby Federation. Dass halt die auch ein bisschen mehr Kontrolle über die Spielzeit und Einsatzzeit dieser spanischen Spieler haben, weil es da auch Probleme gab mit Verband versus Clubmannschaften. Ich bin sehr gespannt. Schade, dass Spanien, glaube ich, in Georgien spielt am 21.02. und nicht zu Hause. Das hätte ich gern gesehen, dass Spanien zu Hause gegen Georgien antritt. Darauf müssen wir nochmal näher eingehen. Ich wollte es nur erwähnen, dass es diesen Rugby Europe Super Cup gab. Deutschland spielt da nicht mit. Ein Team kostet da pro Saison wahrscheinlich 500.000 Euro. Da fehlen die Kohlen momentan. Da gab es mal Diskussionen vor anderthalb Jahren. Ich weiß nicht, wie die dann geendet sind. Aber wer den Deutschen Rugby-Tag mitbekommen hat, weiß, dass wir nicht auf Rosen gebettet sind. Und man nicht eine halbe Million Euro irgendwie übrig hat. Gut.
Good times sind da erstmal vorbei. Vielleicht einfach so einen Abschlusspunkt. Du hattest ja mit Scott Robertson so einen Artikel geteilt. Ja. Vielleicht kannst du in den Shownotes oder so halt noch was reinschreiben. Also grundsätzlich diesen Fallout von dem ganzen Scott Robertson New Zealand Thema ist immer noch so ein bisschen im Flux. Also er hat erstmal nichts gesagt, hat sich erstmal so ein bisschen zurück mit seiner Familie gesetzt und irgendwie so lasst ein bisschen den Sturm vor sich hin brödeln. Aber grundsätzlich, glaube ich mal, wir haben nicht das Letzte gehört, das ist ein ganzes Thema, Scott Roberts in New Zealand. Es gab halt so ein paar Gerüchte, dass, keine Ahnung, Steve Hansen wurde halt gefragt oder Foster wurde halt gefragt, ob die halt da zurückkommen wollen. Ich glaube, das rollt so ein bisschen im Hintergrund, aber es gab, glaube ich mal, das ist New Zealand Herald, glaube ich mal, einige Journalisten, die da so ein bisschen Kontakte oder tiefer nachgeforscht haben. Und vielleicht ist nicht alles so gelaufen, wie man jetzt so gehört hat. Also vielleicht wurde Scott Robertson ein bisschen ungerecht behandelt, aber let's see, was dann in den nächsten Monaten rauskommt.
Das ist eigentlich schon eine super Überleitung. Wir müssen gleich wirklich Schluss machen. Freitag fängt Super Rugby an. Wir haben gar nicht drüber geredet. Queensland Reds spielen gegen New South Wales Waratahs, Derby in Australien. Highlanders spielen gegen Crusaders, Südinsel, Derby mehr oder weniger in Neuseeland. Meine Kiwi-Leute sind so medium aufgeregt, gerade was das angeht. Es ist gerade auch Olympia, es ist auch gerade T20 Cricket World Cup. Ich glaube, wir verlieren auch immer mehr Interesse an Super Rugby, aber ich glaube, 7 Uhr oder 9 Uhr am Freitag sieht man die ersten Spiele, wenn man denn will. Reingucken werden wir bestimmt. Vielleicht schaffe ich es auch nochmal. Es gibt eine App namens Super Brew, wo man Fantasy und auch tippen kann. Muss man sich leider für anmelden und die App ist auch recht schrottig. Ich versuche nochmal die Woche was aufzusetzen und würde es in die Shownotes packen.
Genau, sonst hören wir hoffentlich noch mal die Woche, wenn die Teams halt raus sind, eher so Richtung Ende der Woche, machen wir einen kurzen Preview. Aber vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Vorpass.
Manche Fußballer werden Legenden, weil sie größer sind als das Spiel. Und manche, weil sie im entscheidenden Moment den größten Star aus dem Spiel nehmen. Guido Buchwald, der gehört zur zweiten Sorte. Im WM-Finale 1990, da macht er Diego Maradona unsichtbar. Nicht mit Glamour, sondern mit Auftrag, Plan und vor allem Disziplin. Diese Folge der 100 Fußballlegenden erzählt von 4 Jahren Warteschleife nach der WM-Ausbotung 1986, vom Herzschlagfinale 1992 mit dem VfB Stuttgart und von seiner zweiten Heimat in Japan. Guido Buchwald, der Mann, der Diego das Licht ausknipste. Überall, wo es Podcasts gibt, bei den 100 Fußballlegenden.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Donal Peoples. und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.